Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Vorletzte Vorschau auf Runde 1 in der Eastern Conference. In diesem Fall ein Duell aus der Atlantic Division der Tampa Bay Lightning gegen die Montreal Canadiens. Wie schon erwähnt, beide Teams aus der Atlantic. Tampa Bay hatte 50 Siege, 26 Niederlagen, 6-mal den Extrapunkt und kam auf 106 Zähler. Platz 2 in der Atlantic, Platz 3 in der Eastern Conference, Platz 5 insgesamt in der NHL. Und die Canadiens, die hatten 48 Siege, 24 Niederlagen, 10 Extrapunkte. Das waren ebenfalls 106 Punkte, reichte aber dann aufgrund der meisten Siege oder der mehr erzielten Siege, mehr erreichten Siege von Tampa Bay nach 60 Minuten nur für Platz 3 in der Atlantic, Platz 3 in der Eastern Conference und Platz 6 in der NHL. Es wird ja immer so ein bisschen darüber geredet, dass die Central sehr, sehr stark ist und dass wir da eben mit Dallas und Minnesota ein richtig gutes Duell direkt am Anfang haben. Das ist auch korrekt, aber Tampa Bay gegen Montreal steht dem, glaube ich, in nichts nach. Die beiden Teams haben sich 4-mal in der regulären Saison gesehen. Tampa Bay hatte da eine Bilanz von 2-2-0, Montreal 2-1-1, weil sie einmal eben nach Shootout verloren haben und dementsprechend dort einen Extrapunkt sammeln konnten. Die Serie zwischen Tampa Bay und Montreal, die gibt es jetzt zum 5. Mal in der Geschichte der NHL. Und einzig 2014, da konnte Montreal sich durchsetzen. 2015 und 2021 zum Beispiel und auch 2004. Da setzte sich jeweils Tampa Bay durch, 2004 auf dem Weg zum Stanley Cup und 2021 tatsächlich im Stanley Cup Finale. Also da der Sieg damals ja in dieser auch Covid-verkürzten Saison und Tampa konnte den zweiten Titel in Folge erzielen und danach gab es den großen, großen Umbruch bei den Canadiens, Carey Price weg, Shea Weber weg. Und eine komplett veränderte Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft und auch in diesem Fall so ein bisschen ein Generationenduell. Ich hatte das ja zum Beispiel bei Boston und Pittsburgh schon erwähnt, die beide natürlich, glaube ich, sich auf etwas anderem Niveau bewegen, was die Qualität insgesamt betrifft. Aber auch hier kann man, glaube ich, durchaus davon reden, dass das eine Team vielleicht vor einer der letzten Gelegenheiten steht, nochmal den Stanley Cup zu gewinnen und die anderen, die wollen mal wieder einen weiteren Schritt gehen in ihrer Entwicklung. Letztes Jahr Playoffs erreicht, die Canadiens jetzt in dieser Spielzeit schon mal etwas besser platziert, mehr Punkte gesammelt und vielleicht auch ein bisschen ärgerlich, dass das nicht für Heimrecht gereicht hat, aber so ist das nun mal, starke Division und dementsprechend dann dort nur Platz 3. Wir schauen mal ein bisschen auf die klassischen Zahlen bei den Toren. Da lag Tampa auf Platz 4. Die Canadiens ganz knapp dahinter auf Platz 7. Bei den Gegentoren allerdings, Tampa weiterhin gut auf Platz 3. Die Canadiens nur auf Platz 16, was die Gegentore betrifft. Da schon mal so ein kleiner Unterschied zu erkennen. Dann das Powerplay, das war besser von den Canadiens, Platz 10. Tampa nur Platz 17, früher ja auch entsprechend immer sehr, sehr gut gewesen. Aber jetzt mittlerweile kein so tolles Team mehr, was das Powerplay betrifft. Also da der Vorteil bei den Canadiens. Direkt rübergeschwenkt auf die Advanced Metrics Werte und da ist das Bild schon etwas anders. Tampa Bay beim Corsi-Wert auf Platz 3, die Canadiens nur auf Platz 23 beim Goals-4-Wert, also den tatsächlich geschossenen Toren. Da ist Tampa auf 2, Expected Goals war auf 4, also das entspricht ungefähr dem, was sie sich erspielt haben. Die Canadiens sind auf 9 bei Goals 4, aber der Expected Goals Wert, der war nur der 23. in der NHL und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass sie von einer guten Schussquote leben und genau das ist der Fall. Beste Abschlussquote 11,3% bei 5 gegen 5 für die Montreal Canadiens, aber auch Tampa ist da gut mit Platz Nummer 3, aber da kann man natürlich jetzt argumentieren, dass es bei Tampa eben etwas ist, was wir schon länger sehen und was ein bisschen mehr Konstanz hat und was ein bisschen mehr auch eher der Norm entspricht, als eben bei den Canadiens, die ja durchaus erstmal in den letzten ein, zwei Jahren richtig gut geworden sind. Die Fangquote, die ist bei beiden Teams, zumindest bei 5 gegen 5, ähnlich. Der Lightning mit der 12. besten insgesamt, die Torhüter. Und die Canadiens auf Rang Nummer 14. Also vielleicht so ein bisschen abzuleiten. Tampa Bay bestimmt ein bisschen mehr das Spiel. Es spielt sich auch ein paar mehr Torchancen, vor allem hochkarätige. Aber durch den guten Abschluss konnte Montreal das in der regulären Saison schon ein Stück weit kompensieren. Und eben deshalb auch fast vor Tampa Bay landen in der Tabelle. Ja, Tampa, die haben 9 Jahre hintereinander jetzt die Playoffs erreicht. Dabei natürlich zweimal den Stanley Cup gewonnen, eine Finalteilnahme noch. Man muss aber auch sagen, dass sie in den letzten beiden Jahren immer in der ersten Runde ausgeschieden sind. Und zwar gegen die Florida Panthers und wenn ich mich richtig erinnere, in dem Jahr davor ja auch gegen die Toronto Maple Leafs. Also seit der Finalteilnahme ist das nicht mehr ganz so souverän. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, gegen Toronto konntest du dann mal verlieren. Florida ist zweimal Meister geworden. Also es entspricht schon so ein bisschen auch, sage ich mal, der Stärke, die eben dann auch in der Division da war, dass ein gutes Team wie Tampa Bay dort eben nicht unbedingt immer sehr, sehr tief kommt in den Playoffs. Man muss aber auch sagen, dass sie in den letzten Jahren einige Male auch Verletzungen hatten, in dieser Saison allerdings auch. Und wenn ich da einfach mal auch auf den Kader schaue, dann sind da einige Akteure, die relativ wenig Spiele haben, allen voran Victor Hedman. Und der hat nur 33 Spiele absolviert in dieser Saison. Und er hat die letzten 15 verpasst aus persönlichen Gründen. Und es gibt aktuell noch keine Berichte, dass er in irgendeiner Form wieder zum Team gestoßen ist, dass er für die Playoffs mit dabei wäre. Und das ist natürlich eine wirkliche Schwächung. Denn wir kommen gleich noch dazu. Sie haben einige Verteidiger, die nachgerückt sind. Sie haben, glaube ich, insgesamt 9 Verteidiger, die ja in der NHL spielen könnten. Die also, sage ich jetzt mal, ohne weiteres auch mal auftauchen werden, vielleicht während der Playoffs. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass Victor Hedman aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund der Klasse, die er hat, eben sehr, sehr wichtig ist fürs Team und er fehlt nicht nur auf dem Eis, würde ich da an der Stelle einfach mal sagen. Vielleicht fange ich auch in dieser Folge so ein Stück weit anders an bei den Teams und gehe gleich mal auf die Aufstellung in der Verteidigung. Und da haben wir bei Tampa Bay aktuell als erstes Verteidigerpaar J.J. Moser und Darren Radish. Und da muss man schon sagen, dass sie mit Moser und Radish 2 gefunden haben, die nicht unbedingt auf dem Zettel standen, was sehr gute Verteidigungsleistungen betrifft. Also J.J. Moser, einer der besten defensiven Verteidiger der NHL geworden. Jemand, der sehr, sehr gut auch gegnerische Stürmer ausschalten kann, der unbequem ist, der auch körperlich teilweise agiert, vielleicht auch so ein bisschen über seine Größe hinaus. 7 Tore noch, 22 Vorlagen. Das ist jetzt nicht megamäßig, was er in der Offensive beiträgt. Aber dafür Darren Radish, sein Partner, 22 Tore, 70 Punkte insgesamt in 73 Partien. Nur mal als Vergleich. Bestleistung bei den Toren vor dieser Saison waren 6 und bei den Punkten 37. Also alles pulverisiert, was er da an Werten hatte. Jetzt kann man natürlich auch da sagen, vorher Schussquote 5,6%, jetzt 10,4%. Das ist vielleicht auch nicht ganz von Substanz, aber er bekommt natürlich auch andere Minuten, er bekommt andere Gelegenheiten. Er spielt auch im Powerplay, 10 seiner 22 Tore im Powerplay, also da ein Spezialist. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum er eben so gut geworden ist, was da entsprechend auch dann die offensive Qualität betrifft. Ryan McDonagh, Erik Cernak, das Verteidigerpaar Nummer 2. McDonagh nach seinem Ausflug zu den Nashville Predators eben wieder beim alten Team, aber auch er hatte Verletzungsprobleme, nur 48 Spiele gemacht. Auch Erik Cernak hat nur 61 Partien absolviert und die beiden haben zusammen 9 Tore. Das ist vielleicht so ein Stück weit wenig, ich will nicht sagen zu wenig, es ist einfach etwas weniger, als man vielleicht sich auch erhofft hat, aber wie gesagt, auch viele Verletzungen. Das dritte Verteidigerpaar, Charles-Édouard Dastoux und Emil Lilleberg. Dastoux habe ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, kam aus der Svenska Hockeyliga, den habe ich tatsächlich letztes Jahr bis ins Finale kommentieren dürfen und da hätte ich nicht gedacht, dass er so ein Niveau hat, sich dann so auch in der NHL festzuspielen. Der war gut, ja, gar keine Frage. Aber er hat auch so ein paar Eigenschaften jetzt gezeigt, die ein bisschen mehr Grit, ein bisschen cleverer agiert, auch als in Schweden teilweise. 6 Tore gemacht, insgesamt 29 Punkte. Also auch jemand, der da ja die Lücke mitgefüllt hat, die in der Defensive mit dabei war. Und Emil Lilleberg auch. Maxwell Crozier ist noch mit dabei, Declan Carlisle als Verteidiger, Steven Santini, also sie haben schon nochmal ein paar andere, die auch immer wieder geholfen haben, aber idealerweise wäre natürlich ein Victor Hedman dann eben auch entsprechend in einem der ersten Verteidigerpaare und dann würde das Ganze auch etwas besser runterrutschen, was dann auch die Positionen der anderen betrifft in der Defensive. Also da ist es vielleicht so ein Stück weit so, dass Tampa da aktuell eine Schwachstelle haben könnte. Dann geht's weiter und wir schauen auf die Sturmreihen und die sind natürlich extrem exquisit auch besetzt. Bei der einen oder anderen Position gehört das mit zum Besten der NHL. Allen voran natürlich wieder zu nennen Nikita Kucherov, 130 Punkte, 44 Tore, das Ganze auch in 76 Partien, also wenn er voll gespielt hätte, da auch durchaus die Art Ross Trophy gewinnen können. Das ist seine 6. Spielzeit insgesamt mit 100 oder mehr Punkten, die 4. in Folge mit über 113 Zählern, Wahnsinn, was er da aufs Eis zaubert. 400 Tore mittlerweile, über 1100 Punkte. Also sehr, sehr gut und tatsächlich die Eiszeit sogar reduziert im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren. Er ist vielleicht ein bisschen frischer, eine Minute knapp im Vergleich zum letzten Jahr, fast anderthalb Minuten sogar im Vergleich zur Spielzeit vor 2 Jahren. Und das entspricht eher so ein bisschen dem, was er in den vielen Nahjahren hatte an Spielzeit. Deswegen könnte es auch so sein, dass er vielleicht jetzt auch in den Playoffs etwas besser ist, als das in den letzten Jahren der Fall war. Denn bei allen guten Zahlen in der regulären Saison und bei allem, was er dort eben entsprechend auch geleistet hat, in den letzten 3 Jahren waren es 16 Playoff-Spiele, 17 Punkte. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, aber auch nur ein Tor. Und ich meine, wenn man in der ersten Runde ausscheidet, dann ist das natürlich auch etwas, wo der Topscorer vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben entsprechend auch besser spielen muss. In den beiden Stanley Cup Jahren allerdings war er sehr, sehr gut und hat da eben entsprechend sein Team in der Offensive angeführt. Also wenn er diese Zahlen erreichen kann, dann gibt es natürlich wieder Hoffnung auf einen tiefen Playoff-Lauf für Tampa Bay. Dahinter in der Offensive, also erste Reihe, Braden Point, Nikita Kucherov und Gonsalves. Da ist es zum Beispiel auch so, dass Braden Point auch nur 63 Partien hatte, nur 18 Tore für seine Verhältnisse. Aber eben, wie gesagt, wenn der mit Kucherov zusammenspielt, sehr, sehr gut. Zweite Reihe, Anthony Cirelli, Jake Guentzel, Brandon Hagel. Sehr unbequem, Guentzel zum Beispiel, Cirelli, na, war defensiv, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so gut, aber Hagel 36 Tore, Guentzel 38 Tore, dazu Cirelli noch 23, tolle zweite Reihe und auch sehr, sehr gefährlich, wenn eben die erste vielleicht das beste Verteidigerpaar bekommt, Nikita Kucherov, die Aufmerksamkeit, dann ist die zweite in der Lage, richtig, richtig weh zu tun anderen NHL-Teams und das ist die Gefahr bei Tampa Bay. Auch hinten dritte Reihe, Yanni Gourde, Nick Paul und Zemgus Girgensons. Auch das ist eine Reihe, die vielleicht nicht offensiv so gut ist, also da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich. Sie haben 9-9 und Nick Paul hat 7 Tore. Also auch das nicht so überragend, aber Nick Paul auch nur 51 Partien. Also ihr merkt schon immer wieder viele, viele Verletzte bei Tampa Bay. Ja, und dann die vierte, Dominic James aktuell, Oliver Bjorkstrand und Corey Perry, der Rückkehrer, der mit Tampa Bay schon mal ein Stanley Cup Finale verloren hat und 22 Spiele absolviert hat, 9 Punkte. Er ist nicht jemand, der einen Punkt pro Spiel machen muss, aber er wird unglaublich wertvoll sein in die Playoffs, weil er weiß, was man machen muss, weil er weiß, wo du stehen musst, weil das Spiel auch nicht mehr ganz so schnell sein wird wahrscheinlich, weil das Spiel eher ein Grind-Game sein wird, viel über den Willen, viel über eben dann auch Dirty Plays in dem Sinne, also dreckige Tore rund ums Tor, damit meine ich nicht mal unbedingt Foulspiele, sondern einfach, ja, kein Schönspielen, sondern das, was eben erfolgreich ist, was dann am Ende Tore bringt, Aktionen vor dem Tor bringt. Und da ist Corey Perry ein absoluter Spezialist. Dementsprechend auch da wieder sehr, sehr gute Verpflichtung für Tampa Bay und jemand, der sehr, sehr wichtig sein kann für den Lightning in den Playoffs. Und dann haben sie natürlich auch noch auf der Torhüterposition Andrei Vasilevskiy 58 Spiele gemacht, 39 Siege, 2,31 ist sein Gegentorschnitt gewesen, die Fangquote 91,2. Das sind die klassischen Werte bei Goal Save Above Expected, 24,7 als Wert, der viertbeste insgesamt in der NHL und nach Jeremy Swayman der zweitbeste von den Torhütern, die tatsächlich in den Playoffs sind, denn Logan Thompson und Ilya Sorokin, die haben sich nicht qualifiziert. Und Vasilevskiy ist sicherlich wieder jemand, den man auch nennen könnte für die Vezina Trophy. Ich glaube, da habe ich gar nicht so viel an Stimmen gehört jetzt, die sagen, naja, also Vasilevskiy für die Vezina, das ist sicherlich ein guter Kandidat. Bisher, finde ich, sind da oft andere Namen auch noch genannt worden. Natürlich muss man auch sagen, bei ihm unglaublich viel Erfahrung. Und vor allem, wenn wir dann den Vergleich wählen, unglaublich viel Erfahrung gegenüber dem Gegner. Denn die Torhüter bei den Canadiens, die haben zusammen 145 Minuten Jakob Dobisch und Jacob Fowler an Erfahrung, an Playoff-Erfahrung. Dobisch hat letztes Jahr mit den Canadiens in der Serie gegen die Washington Capitals ein paar Minuten eben reingeschnuppert. 145, das eben gegenüber Andrei Vasilevskiy, der schon Stanley Cups gewonnen hat und in seiner Karriere, ich will mal einmal gucken, wie viele Playoff-Spiele er denn überhaupt hatte, für Tampa Bay 120. Also er hat fast, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, er hat fast so viele Playoff-Spiele wie die anderen Minuten. Aber auch bei ihm sieht das Ganze etwas komisch aus, nämlich 25 Spiele, 23 Spiele, 23 Spiele, das waren die Jahre mit den Finalteilnahmen und dann eben 6-5-5. Also auch da so ein bisschen eben, sei nochmal erwähnt, Vasilevskiy hat diese Serien gegen Florida auch nicht gut gestalten können, aber nochmal, Florida ein sehr, sehr gutes Team, ein sehr unbequemes Team auch und dementsprechend dann die Niederlagen von Tampa Bay. Wir gehen rüber zu den Canadiens und wenn wir da schon bei der Torhüterposition sind, dann sei da eben erwähnt, dass sie ja mit einem Rookie-Tandem eben Jakob Dobisch und Jacob Fowler in die Playoffs gehen. Dobisch hat 43 Partien gemacht, 29 Siege, 2,78 und 90,1 seine Zahlen. Fowler 17 Partien, 9 Siege, 2,43 und 90,8. Also sage ich mal, ähnliche Werte insgesamt, tatsächlich sogar Jacob Fowler etwas besser, was in dem Fall wieder die klassischen Werte betrifft. Was Goal Save Above Expected betrifft, sind sie auch beide solide, 17,3 plus Dobesch und Fowler plus 7,1. Wenn man das eben sieht bei der Anzahl der Spiele, dann sind sie auch da sehr, sehr ähnlich unterwegs und eben einfach, sage ich jetzt erstmal, solide. Natürlich, klar, Vasilevskiy, Vorteil Tampa Bay, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, dass die beiden zumindest in der regulären Saison in irgendeiner Form komplett daneben waren. Die Verteidiger bei den Montreal Canadiens, Mike Matheson, Caden Gooley, Lane Hudson, Alexandre Carrier, Jaden Struble und aber Chuck Eye. Das ist im Moment das, was hier an Verteidiger-Duos aufgeführt wird. Und wenn ihr ein bisschen zugehört habt und wenn ihr euch auch ein bisschen mit den Montreal Canadiens auskennt, dann fehlt da ein Name, und zwar Noah Dobson. Und der ist sehr, sehr wichtig im Normalfall für die Montreal Canadiens. Und der ist nicht mit dabei, weil er einen Schuss geblockt hat und dabei sich wahrscheinlich die Hand verletzt hat. Und das heißt aktuell, er fehlt ihnen. Jetzt kann es sein, dass er irgendwann innerhalb der Serie zurückkommt. Man hat gesagt, dass er nach 2 Wochen wieder untersucht wird. Das wäre ungefähr nach Spiel 4 in dieser Serie. Das heißt also, die ersten Partien müssen die Montreal Canadiens auf einen ihrer besten offensiven Verteidiger verzichten. Genauso wie Lane Hudson hatte Noah Dobson 12 Tore, nicht ganz so viele Vorlagen. Hudson sogar 66, 78 Punkte. Auch da muss man ja sagen, es wird häufig jetzt auch drüber diskutiert, wer gewinnt die Norris Trophy. Lane Hudson ist so jemand, vielleicht mache ich mal eine Sendung mit Kandidaten für die Trophäen, die sie garantiert nicht gewinnen, die sie aber aufgrund der Leistung durchaus auch verdient hätten. Aber es gibt halt immer noch welche, die eine kleine Stufe drüber sind. Und da gehört für mich Lane Hudson mit dazu. 66 Vorlagen hat, glaube ich, einen Rekord eingestellt bei den Montreal Canadiens, die ja jetzt auch schon die ein oder andere Spielzeit in der NHL mit dabei sind. Sowieso, wenn wir dann schon dabei sind, auch in der Verteidigung, Mike Matheson auch nochmal mit Toren und Punkten. Also das ist schon gar nicht so schlecht, wie sie da unterstützt werden. Aber wie gesagt, Dobson fehlt ihnen natürlich, und da haben wir das gleiche Problem, was auch Tampa Bay hat. Die anderen rücken ein Stück weit hoch, und ich glaube auch, dass es für Montreal ein größeres Problem ist, weil Tampa Bay eben, ja, obwohl jetzt zum Beispiel J.J. Moser jetzt nicht so der bekannteste ist, der hat schon viel Erfahrung auch bei anderen Vereinen gesammelt, und Ryan McDonagh sowieso, dann eben auch in Tampa Bay. Deswegen im direkten Vergleich würde ich auch da so einen kleinen Vorteil aktuell beim Tampa Bay Lightning an der Stelle sehen. Wenn wir auf die Sturmreihen gehen, wenn wir in die Offensive schauen, dann ist Montreal auch gut besetzt. Sie haben mit Nick Suzuki auch einen 101-Punkte-Scorer tatsächlich. 72 Vorlagen, 29 Tore hat er gemacht. Dazu Cole Caulfield, nochmal erwähnt, der erste seit Stéphane Richer 89-90 mit mehr als 50 Toren. 51 hat er gemacht in 81 Partien. 88 Punkte insgesamt, Hudson habe ich erwähnt. Aber auch zum Beispiel Juraj Slafkovský mit 30 Toren und 73 Punkten noch. Das ist auch sehr, sehr gut. Oliver Kapanen, vielleicht auch einer der Spieler, der so ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann in den Playoffs als Rookie. 22 Treffer, alle 82 Partien absolviert. Das auch sehr, sehr gut. Ivan Demidov, ja, hätte vielleicht ein Stück weit noch mehr sein können, aber auch er 19 Tore. Dazu noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 11 Spieler insgesamt haben sie, die zweistellig getroffen haben. Dann Jake Evans, Zach Baldock mit dabei. Dobson habe ich erwähnt. Hudson natürlich auch. Und Alex Newhook, allerdings ist der, mein Stand, jedenfalls verletzt. Kann ich mal einmal nachschauen, wie da aktuell die verletzten Situation aussieht. Genau, Newhook, nee, ist wieder mit dabei, stimmt. Newhook ist wieder mit dabei. Tatsächlich Patrick Laine ist derjenige, der aber auch zu erwarten, dass er jetzt gar nicht in den Playoffs mit zum Einsatz kommt. Ja, sehr schlechte Situation, tut mir einfach um den Spieler, natürlich um die Person auch, aber auch um das Eishockey-Technische sehr, sehr leid, denn Patrick Laine ist jemand, wenn der wirklich gut spielen kann, dann ist er eine Augenweide. Aber ja, das ist schon länger eben auch über längeren Zeiträume nicht mehr der Fall gewesen. Wir schauen mal auch da in die Aufstellung rein. Verteidigerpaare habe ich euch genannt. Erste Reihe im Sturm, Nick Suzuki, Slafkovský, Caulfield. Darf sich oder muss sich überhaupt nicht verstecken. Vor keiner Reihe der NHL, denke ich, auch gegenüber Tampa Bay, das ist schon sehr, sehr gut. Die zweite eben mit Newhook, Demidov und Texier. Ja, da muss was kommen von Newhook, da muss was kommen von Demidov. Das muss eben da entsprechend auch an Offensive mit dabei sein. Dritte Reihe, vielleicht so ein bisschen, ja, Wildcard-Joker. Philip Deneau, der kam ja während der Saison war ja schon mal in Montreal und er könnte eben so eine Shutdown-Reihe bilden mit Jake Evans und Josh Anderson zusammen. Anderson auch sehr physisch. Also das ist eben vielleicht ein Punkt, wo sie Punkte machen können, also wo sie auch gegenüber dem Gegner einen Vorteil haben, wenn das gut funktioniert mit der Defensive. Und die vierte Reihe finde ich auch nicht so schlecht. Kapanen habe ich erwähnt, über 20 Tore. Kirby Duck, auch jemand, der sehr gut spielen kann. Ne, immer die Frage, was er davon abbringen kann, aufs Eis bringen kann. Und Zach Baldock auch nicht so schlecht. Also das ist schon ein Stück weit in Ordnung. Auch vorne sehr, sehr gut. Vielleicht, sage ich mal, da eher ebenbürtig gegenüber dem, was dann auch Tampa Bay insgesamt in den Sturm rein aufs Eis bringt. Natürlich, klar, Kucherov kann alleine in der Serie entscheiden, aber das traue ich irgendwann einem Suzuki und oder Caulfield auch zu. Und in dem Fall muss man ja sagen, irgendwann ist immer das erste Mal. Also dadurch, dass sie ja nur eine Playoff-Runde bisher gespielt haben, konnten sie das noch nicht so wirklich beweisen. Wir gehen vielleicht noch auf die Trainerposition ein. Natürlich hat Tampa mit John Cooper den, glaube ich, am längsten amtierenden Coach in der NHL und vielleicht auch den besten Trainer in der NHL. Allerdings muss man auch sagen, er hat die Goldmedaille nicht gewonnen mit Kanada. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo man sagen kann, naja, es funktioniert dann nicht immer alles bei John Cooper. Und auch die letzten Jahre weiß ich nicht, ob jeder Coaching-Move, den er gegen Paul Maurice aus dem Hut gezogen hat, so der richtige war, ob es vielleicht auch ein bisschen an ihm lag. Auf der anderen Seite, man muss natürlich absolut Respekt zollen vor dem, was er diese Saison geleistet hat in der regulären Saison, denn mit den ganzen Verletzten, mit diesem ganzen Durcheinander dann auch immer wieder, wer spielt, wer ist gesund, da so eine Bilanz zu haben, zwischendrin auch vorne mit zu sein, in der Division, auch insgesamt in der Liga, das ist schon sehr, sehr stark. Und beweist einfach, was für ein guter Coach er ist. Und natürlich hat er zweimal den Stanley Cup gewonnen, Finalteilnahmen, Conference Finals gehabt, mehrere Male. Also das ist auch schon ein Coach, der alles gesehen hat, der Niederlagen gesehen hat, der Rückstände gesehen hat. Und jemand, der weiß, wie er sein Team einstellen muss und der weiß, wie er in den Playoffs agieren muss. Auf der Gegenseite, Martin Saint-Louis ist sehr gut im Moment bei den Canadiens, hat sich da sehr gut entwickelt, aber er hat als Coach noch nicht diese Erfahrung. Ist ja ganz interessant. Er trifft ja im Prinzip auf seinen alten Verein Tampa Bay. Damals auch eine Meisterschaft gewonnen, groß geworden als undrafted Player. Dann irgendwann unter, ja, auch nicht so ganz, glaube ich, gemeinsam abgestimmten Umständen, will ich es jetzt mal ausdrücken. Der Trade dann zu den New York Rangers, vielleicht auch bei ihm so ein bisschen. Ja, jetzt möchte ich es auch dem Club dann beweisen. Aber das muss er eben erst in den Playoffs. Da hatte er jetzt das Jahr diese 5-Spiele-Runde, wo vielleicht auch die Canadiens ja so ein bisschen dann grün waren, gar keine Frage. Und er auch ein Stück weit nicht in der Lage war, dann zum Beispiel auch in dem einen Spiel mit dem großen Check von Tom Wilson sein Team da so ein bisschen zu beruhigen und eben diese Serie an der Stelle dann nicht in Richtung Washington endgültig tippen zu lassen. Aber das ist natürlich auch schwierig. Die Capitals waren da auch der Favorit. Also ja, an der Stelle wieder so ein kleiner Vorteil, würde ich sagen, für Tampa Bay insgesamt. Also bei vielen, vielen Punkten etwas, wo ich sage, dass Tampa Bay da einfach so ein ganz kleines bisschen die Nase vorne hat. Und das ergibt natürlich dann insgesamt auch ein Bild, wo man sagen muss, okay, Tampa Bay ist der Favorit. Tampa Bay ist einfach ein Team, was sehr, sehr gut agiert hat die letzten Jahre schon lange. Und deshalb sage ich in dieser Serie, die setzen sich durch, der Lightning. 4-2, 6 Spiele ist mein Tipp für diese Serie. Und damit zieht dann Tampa Bay eine Runde weiter und trifft dann ja auf den Sieger der Serie zwischen den Buffalo Sabres und den Boston Bruins. Und das wird die Serie sein, auf die ich dann in der nächsten Ausgabe schauen werde. Bevor wir das aber machen, damit ich es nicht wieder vergesse, das habe ich bei den anderen Serien schon teilweise vergessen. Wie ist der Spielplan für die NHL-Serie zwischen Tampa Bay und Montreal? Zumindest die ersten 4 Partien, die sind festgelegt und es geht los am Sonntag, 19. April. Und das ist, wenn ich das richtig umrechne, um 23 Uhr. Und 45 deutscher Zeit, Montreal in Tampa Bay. Dann am Mittwoch, 22. April, das ist dann um 1 Uhr morgens Montreal in Tampa Bay. Am Samstag, 25. April, wieder 1 Uhr morgens, dann in Montreal der Lightning zu Gast. Und am Montag, 27. April, wieder Tampa Bay bei den Montreal Canadiens. Und die anderen Spiele dann je nachdem, wie die Serie verläuft. Das war die Vorschau auf Tampa Bay Lightning gegen Montreal Canadiens. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.